Ihr politisches Spektrum reichte von den gemäßigten Liberalen aus dem Umkreis von Le National, Marat, Marie Garnier-Pagès, François Arago, über die Radikalen um La Réforme, Ledru-Rollin, Flocon, bis zu den Sozialisten, Blanc, Albert. Auch soziologisch war sie unterschiedlich zusammengesetzt. Radikale Journalisten gehörten ihr ebenso an wie Abgeordnete, ein sozialistischer Schriftsteller, ein Arbeiter. Alphonse de Lamartine gehörte ihr wegen seiner Eloquenz und Beliebtheit an. Der Rechtsanwalt Jacques-Charles Dupont de l'Eure, der am 27. Februar 87 Jahre werden würde, war ein erfahrener Parlamentarier, der 1798-99 schon dem Rat der 500, dem Unterhaus des französischen Direktoriums, angehört hatte. Er war der Einzige, der die riesige Lücke zwischen Erster und Zweiter Republik überbrückte. In den folgenden Wochen sollte die sich stetig vertiefende Feindschaft zwischen Blanc und seinen gemäßigt republikanischen Kollegen die Einheit und Handlungsfähigkeit der Regierung untergraben. Um die neue Regierung herum erschienen auf ähnlich willkürliche Weise neue Amtsträger. Marc Caussidière, dessen Bruder 1834 in den Kämpfen in Lyon ums Leben gekommen war, übernahm auf eigene Initiative die Präfektur der Polizei. Und Étienne Arago, der radikalere Bruder von François, tat es ihm bei der Post nach. Beide wurden in der Folge durch die neue Regierung in ihren usurpierten Ämtern bestätigt. Der Sklavereigegner Victor Schölcher, einer der Gründer von La Réforme, wurde zum stellvertretenden Kolonialminister ernannt und beauftragte eine Kommission unter seinem Vorsitz zu bilden, die ein Gesetz über die Emanzipation der versklavten Völker der französischen Kolonien ausarbeiten sollte. Potenzielle Hindernisse für das Monopol der rechtmäßigen Macht wurden entfernt. Der Pairkammer wurde verboten, zusammenzutreten. Die Abgeordnetenkammer wurde aufgelöst. Ministerposten wurden an zuverlässige Amtsträger verteilt, von denen zuvor nicht alle Regierungsmitglieder waren. Und ab dem 26. Februar standen über jeder Verlautbarung der Regierung die Worte «République française, Liberté, Égalité, Fraternité». Dennoch residierte die provisorische Regierung während ihrer gesamten Amtszeit im Hôtel de Ville, dem symbolischen Schauplatz der Revolution, anstatt sich in einem Gebäude einzurichten, das ihrem nationalen Anspruch mehr entsprochen hätte. Sie war weder das alte noch das neue Regime, sondern ein der Revolution entsprungenes Gebilde, das die Spannungen und Widersprüche des Augenblicks verkörperte. In Mailand, wo die Revolution die Form eines Aufstands gegen eine ausländische Macht annahm, fand die Bildung einer provisorischen Regierung unter völlig anderen Vorzeichen statt. Aber auch dort erhob sich, wie in Paris, die Frage, wie die neue Autorität legitimiert werden sollte. Bürgermeister Gabriel Casati und seine Mitstreiter fanden darauf eine einfallsreiche Antwort. Die Reihe der amtlichen Verlautbarungen, die am 23. März auf der ersten Seite der Gazzetta di Milano, die an diesem Tag erstmals wieder unter ihrem alten Namen von vor 1830 erschienen, abgedruckt waren, begannen mit drei Bekanntmachungen, die der österreichische Vizegouverneur Graf O'Donnell 5 Tage zuvor, am 18. März, herausgegeben hatte. Weil er spürte, dass er die Kontrolle über die Stadt verloren hatte, autorisierte er die Stadtverwaltung, die Zivilgarde zu bewaffnen. Außerdem schloss er die Polizeipräfektur und übergab die Verantwortung für die öffentliche Ordnung den städtischen Behörden.